Welche Menschen haben wohl mehr Grund zur Hoffnung? Junge Menschen oder alte Menschen? Junge Menschen, weil sie noch so voll Elan und Schwung sind, weil sie noch so vieles erreichen können? Oder verlässt junge Menschen eher die Hoffnung, weil es irgendwie doch keine Perspektive gibt für sie? Alte Menschen, weil sie wissen, dass schlimme Phasen zum Leben gehören und weil sie einschätzen können, dass die auch mal vorübergehen. Weil sie wissen, es gibt noch so viel anderes als das, was in diesem Moment ist. Oder verlässt eher alte Menschen die Hoffnung, eben weil sie schon so viel Schlimmes erlebt haben? Liebe Gemeinde, es geht heute um Hoffnung und um alte Leute. Und darum, was das Ganze mit Weihnachten zu tun hat. Die Vorgeschichte zu dem Ereignis aus der Bibel ist schnell erzählt. Die heilige Nacht ist vorbei. Maria und Josef bringen ihren Erstgeborenen in den Tempel. Das ist üblich bei den Juden, dass jeder männliche Erstgeborene auf besondere Weise Gott dargebracht wird. Denn er gehört Gott. Das Ritual nimmt so seinen vorgeschriebenen Lauf und dann treten Maria und Josef ab. Sie gehören nicht länger zu dieser Szene dazu. Wie auch die vielen anderen Menschen, die geschäftig im Tempel umherlaufen, sie sind unwichtig. Der Blick richtet sich nun auf zwei alte Menschen und auf Jesus. Und ihr seht hier vorne unter der Kanzel die Figuren, die diese Szene darstellen. Es geht um den alten Simeon, es geht um die alte Hanna und es geht um den neugeborenen Jesus. Und ich lese dazu den Text aus Lukas 2. Lukas 2, ab Vers 25. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Und durch den Heiligen Geist war ihm auch gezeigt worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, und mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte: Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Jesu Mutter und Vater waren erstaunt, als sie Simeon so über ihr Kind reden hörten. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, so sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Aber dadurch wird bei vielen an den Tag kommen, was für Gedanken in ihren Herzen sind. In Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach 7-jähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nun 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott. Und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Soweit der Text aus Lukas 2. Gucken wir uns Simeon mal ein bisschen an. Ein alter und frommer Mensch. Wir wissen gar nicht viel über ihn, seine Lebensumstände kennen wir nicht, aber er ist rechtschaffen. Er richtet sich nach dem Willen Gottes. Einige Ältere Übersetzungen sprechen von gottesfürchtig. Das bringt uns manchmal in eine falsche Richtung, weil wir unter Furcht etwas anderes verstehen. Es ist gemeint, dass er sein Leben Gott widmete und Gott die Ehre brachte. Gott war für ihn wichtig. Er richtete sein ganzes Leben auf Gott aus. Und er hofft. Er hofft auf Gott. Er hofft darauf, dass das eintritt, was Gott einmal gesagt hat. Und er kennt die alten Verheißungen und die Schriften. Und ich möchte euch gern zwei Verse aus dem Propheten Jesaja dazu vorlesen. Die kannte man. Vor allem so jemand wie Simeon. Und ich habe die auch mitgebracht. Und Fridtjof wird uns die sicherlich hier zeigen. Aus Jesaja 40. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und prediget ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Und der Vers aus Jesaja 42, siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Simeon war ein Hoffender. Er hoffte, dass das, was Gott vor langen, langen Jahrhunderten gesagt hatte, dass das eintreten wird. Er wartet sehnsüchtig darauf, dass diese Verheißung Gottes sich erfüllen. Und er hat die Zusage von Gott bekommen durch den Heiligen Geist, dass er das noch erleben wird. Und so wartet er auf die Ankunft des Christus, auf den von Gott Gesalbten. Und diese Erwartung brannte in vielen Menschen, die damals in Israel gelebt haben. Nach dem Alten Testament sollte ein besonderer König kommen, ein Gesalbter, ein Mensch, der von Gott eingesetzt wird, der Messias. Der würde mit Gottes Geist ausgerüstet sein und es würde durch ihn eine neue Heilszeit beginnen. Und Heil war etwas, was das Volk dringend brauchte. Und Simeon hat noch immer diese Hoffnung, dass Gott sein Volk nicht vergessen hat, dass er dieses Volk immer noch im Auge hat und im Herzen und dass er seine Menschen immer noch liebt und Gutes für sie will. Allerdings waren mittlerweile tatsächlich Jahrhunderte vergangen seit diesen Worten und nichts hatte sich getan. Der Messias ließ auf sich warten. Hatte Gott seine Ankündigung vergessen? Da kann man schon mal ins Überlegen kommen. Oder hatte er sich das womöglich anders überlegt? Oder waren diese Ankündigungen doch nur menschliche Vorstellungen? So nach dem Motto, da muss noch was kommen, da muss doch noch irgendwas Gutes kommen. Die Menschen warteten und im Laufe des Wartens veränderte sich die Frömmigkeit im Volk Israel. Von einer sehr lebendigen Hoffnung, einem lebendigen Glauben zu einer Frömmigkeit, in der es darum ging, Regeln und Gesetze zu befolgen. Und das war auch das, was die jüdischen Rabbinen glaubten und propagierten. Sie lehrten das. Sie lehrten, dass wenn das Volk Gottes es schafft, den Sabbat zweimal zu halten, völlig, ganz, total, vollständig, dann würde der Messias kommen. Dann könnte man das sozusagen herbeizwingen, herbeiarbeiten. Das heißt, es wurde im Laufe der Zeit das Kommen des von Gott Gesandten mit menschlicher Leistung verbunden. Und da sehen wir schon die Schräglage. Simons Frömmigkeit hebt sich wohltuend davon ab, von diesem Einhalten der Regeln oder von dem Fokus darauf. Er ging, so heißt es, vom Geist geleitet in den Tempel. Das hört sich nach einer sehr lebendigen Frömmigkeit an. Er schien darin geübt zu sein, auf den Geist Gottes zu hören und sich leiten zu lassen vom Geist Gottes. Der Glaube ist bei ihm mehr als das Einhalten von Regeln und religiösen Ritualen. Er hat es geschafft, seinen Glauben lebendig zu halten. Und er geht nicht nur gewohnheitsmäßig in den Tempel, das sicherlich auch. Aber er ist offen für dieses besondere Reden Gottes. Und er hat dieses Versprechen gehört, das Gott ihm gegeben hat. Du wirst diese Erfüllung erleben. Er hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Er erwartet immer noch Gutes von Gott. Und dann findet sie statt, diese Begegnung zwischen diesem alten, frommen Simeon und dem neugeborenen Jesuskind. Und Simon deutet dieses Geschehen sofort richtig. Da ist nicht nur irgendein Kind, das gerade geboren ist. Alle Nase lang wird ein Kind geboren und das ist wundervoll. Aber er deutet es richtig von Gott her und findet die Worte, meine Augen haben meinen Heiland gesehen. Und er ist voll des Lobes Gottes und er ist zufrieden. Er hat Frieden gefunden für sich. Frieden in Jesus. Und er hält auf seinen Armen die Erfüllung der Prophetie. Herr, nun kann ich in Frieden sterben, wie du es versprochen hast, habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Es war also richtig gewesen, weiter zu hoffen und die Hoffnung nicht aufzugeben. Gott ließ den Simeon verstehen, in diesem Kind ist Gott tatsächlich gekommen. Mit diesem Kind Jesus würde es weitergehen. Das war noch nicht alles. Das war dem Simeon auch klar. Es würde weitergehen. Und zwar nicht nur für das Volk. Nein, Simeon hat tatsächlich verstanden, dass es für die Nation geht, für alle Menschen. Jesus für alle Völker wird er das Licht sein. Nicht nur für die Frommen, nicht nur für die Juden. Gott will sie alle. Der alte Simeon hat das schon verstanden. Er hat auch verstanden, dass man sich an Jesus stoßen würde. Aber dass Gott das Heil wünscht für alle Menschen. Was für eine Offenheit, die Simeon da an den Tag legt, dass er das versteht, was Gott ihm da deutlich macht. Und mit diesem Verständnis kann Simeon sich verabschieden. Er kann sein Leben zurück in die Hände Gottes legen, angesichts dessen, was Gott mit den Menschen vorhat, getröstet. Die uralten Verheißungen würden erfüllt werden, zum Heil für alle. Gottes Segen würde sich ausbreiten auf die Menschen und dieser Funke der Hoffnung würde auf andere Menschen überspringen. Und dann ist da Hannah, eine alte Frau. Eine Person, die wir leicht übersehen. Ich weiß nicht, wie viele Predigten ihr über Hannah schon gehört habt und wie oft ihr diesen Text gelesen habt. Da kommt Weihnachten manchmal. Sie ist Witwe, und sie ist alt. Ihr Leben spielt sich im Tempel ab. Sie hat sich von diesem ganzen Trubel verabschiedet. In aller Stille betet sie, fastet sie und ihr ganzes Leben ist auf Gott ausgerichtet. Sie hält sich als Person eher im Hintergrund. Wahrscheinlich bekommen noch nicht mal viele Leute mit, was sie da eigentlich macht den ganzen Tag. Man hat sie nicht auf dem Schirm, aber was wäre unsere Welt ohne diese Hannas, die in aller Stille ihren Dienst tun für Gott, die beten und fasten und die ganz eng bei Gott sind? Und so stark sie im Hintergrund ist, jetzt taucht sie doch auf. Wir reden heute noch von dieser Hanna, die gar nicht weiter aufhält. Und auch sie begegnet Jesus im Tempel wenige Tage nach seiner Geburt. Und dann sehen wir diese Szene gemeinsam, ein alter Mann, eine alte Frau. Wie schön, dass auch alte Menschen in diesem weihnachtlichen Rahmen eine Rolle spielen. Weihnachten für alle Generationen. Ein Kind für alle, nicht nur für die Eltern, nein, auch für andere Generationen. Für die, die schon auf einen längeren Lebensabschnitt zurückgucken können, so wie zum Beispiel Hannah. Und auch Hannah versteht ganz schnell die Bedeutung dieses Kindes. Sie wird Prophetin genannt. Davon gab es nicht so viele. Sie ist so eng mit Gott im Kontakt, dass sie durch seinen Geist versteht, was Gott hier mit Jesus anfängt. Und sie freut sich über dieses Kind. Und das ist mehr als die Freude über ein Kind, wie Frauen sich so freuen über ein Baby. Nein, sie versteht, das ist ein besonderes Kind. Gott fängt mit diesem Kind nochmal neu an. Er nimmt den Faden wieder auf und spinnt ihn weiter. Und wir sehen das hier unten an dieser Figur so. Sie dankt und lobt Gott für die Hoffnung, für diesen Weg, den Gott weitergeht mit den Menschen. Und vom Loben kommt sie ins Erzählen. Es heißt, dass sie den Menschen erzählt von der Bedeutung dieses Kindes. Sie versucht, andere mit reinzunehmen in das, was sie erlebt. Vielleicht hat sie gesagt, genau dieses Kind, darauf haben wir gewartet, Leute. Und nun hat Gott endlich gehandelt. Er hat uns nicht vergessen. Wir sind weiter für ihn. Du, ich, wir alle. Wie genau dieser Weg aussieht, das weiß ich auch nicht. Aber Gott wird das schon machen. Vielleicht hat sie das so oder ähnlich formuliert im Gespräch mit anderen Menschen. Ihr Lieben, ich möchte euch noch ein Bild zeigen. Und zwar von einem Künstler, der sicherlich einigen von euch auch bekannt ist, Rembrandt, der Maler Rembrandt, hat diese Szene auch gemalt. Wir kennen den Maler Rembrandt unter seinem Vornamen. Eigentlich heißt er Rembrandt Hermansson van Rijn. Ist auch egal. Der Künstler ist bekannt. Er hat große Erfolge gefeiert zu Lebzeiten, aber gegen Ende seines Lebens unter großen finanziellen Problemen gelitten. Er ging in Konkurs und lebte am Ende in Armut. Er hat viele Szenen gemalt des Neuen und Alten Testamentes und einige haben vielleicht jetzt so, bei denen taucht das Bild vom verlorenen Sohn auf, von dem Vater mit den beiden unterschiedlichen Händen, ganz bekannt. Dieses Bild, Simeons Lobgesang, entstand kurz vor dem Tode Rembrandts. Sein letztes Bild nimmt man an. Man fand dieses Ölgemälde einen Tag nach seinem Tod, unvollendet unter anderen Leinwandstücken. Er hat diese Szene mit Simeon, Hanna und Jesus schon mal gemalt, als er Anfang Mitte 20 war. Und da war alles dabei, der Tempel, viele Leute, die da umher wuselten, Maria und Josef, die Eltern, ganz viel Action. Auf diesem Bild ist die Szene fokussiert. Auf den alten Simeon, die alte Hanna und das Jesuskind. Nur dieser Ausschnitt, alles andere ist ausgeblendet. Vielleicht ist das so im Alter, dass man den Fokus nicht mehr auf das Gewusel legt, sondern auf die wesentlichen Dinge. Und wir sehen hier das Baby, Jesus, kräftig, richtig mit Pausbacken. Und es sieht ein bisschen so aus, als kann es schon selber seinen Kopf heben und richtet sich so auf. Eine Bewegung zum Licht hin. Und dann sind da die beiden Alten, Simeon und Hanna. Die Gesichter dem Kind zugewandt, das heißt Simeon sieht fast so ein bisschen nach innen gekehrt aus. Wir sehen seinen Kopf, die breite Stirn, den Bart. Seine Gesichtszüge lassen sich erkennen, er wird vom gleichen Licht angestrahlt wie das Kind, während Hanna eher im Dunkeln steht, nur vom Licht gestreift wird. So als genüge es, dass das Kind im Licht ist, sie selber muss gar nicht im Licht sein. Das Kind ist im Licht, es ist das Licht. Gut sichtbar für mich, für euch vielleicht nicht so, sind die Hände Simeons, und zwar weil das Kind nicht in seinen Händen liegt, sondern auf seinen Armen. Die Hände Simeons bleiben frei. So fast, als habe das Kind es nicht nötig, so festgehalten zu werden. Es hat schon genug eigene Kraft. Oder aus Scheu. Vielleicht hat Simeon so eine heilige Scheu, dieses Kind zu festzuhalten. Es ist schließlich der Messias. Dieses Kind ist nicht sein Besitz. Er kann es nicht festhalten. Er kann es schon gar nicht mitnehmen, wenn er abtritt aus diesem Leben. Es reicht ihm, es halten zu dürfen und zu wissen, Gott wirkt in diesem Kind. Möglicherweise bedeutet seine Geste auch, dass er nicht krampfhaft festhalten will an dem, was in dieser Welt ist, dass er bereit ist zu gehen. Hannas Blick, ich glaube, das könnt ihr auch nicht so gut erkennen, Der ruht auf dem Kind. Hanna guckt zu dem Kind. Sie bleibt im Hintergrund und es ist, als lade ihr Blick uns ein, auch auf das Kind zu gucken, gar nicht auf sie, sondern wir werden so ein bisschen angezogen von ihrem Blick, auch auf das Kind zu gucken. Eine sehr konzentrierte und innige Szene. Man nimmt an, dass Rembrandt am Ende seines Lebens hier auch seine eigene Glaubenszuversicht ausdrücken möchte. Als hätte er das selber erlebt, ja, dieser Christus ist mein Retter. Das geht noch aus anderen Dingen hervor, die man so über ihn weiß. Liebe Gemeinde, diese Begegnungen der beiden alten Leute mit dem neugeborenen Jesus, die finden zu einem ganz besonderen Zeitpunkt statt, nämlich an der Schwelle vom Alten zum Neuen Testament, vom Alten zum Neuen Bund, in einer Übergangszeit. Diese Schwelle ist einmalig, nie wieder werden wir diese Schwelle erleben. Denn wir leben zur Zeit des Neuen Bundes. Gott hat mit Jesus Christus durch ihn einen neuen Bund für uns geschlossen. Hinter diesem Bund geht Gott nicht mehr zurück. Wir können nicht zurückspulen und sagen, nee, wir leben wieder in diesem in dieser Zwischenzeit oder zur Zeit des alten Bundes. Aber gerade deshalb ist das eine besondere Szene und auch einmalig und hat auch für uns eine Bedeutung. Denn sie sagt etwas Grundsätzliches über Gott und sein Wirken aus, über seine Absichten, nämlich, dass Gott die Menschen nicht aufgegeben hat. In dieser Zwischenzeit sagt Gott ganz deutlich, ich gebe mich als Kind in diese Welt, weil die Welt mit den Menschen mir wichtig ist. Er hat nicht die Nase voll von dem, was wir als Menschen so anstellen. Er hat sich nicht von seinen Menschen zurückgezogen, die seine wundervolle Schöpfung so sträflich behandeln. Er steht zum Projekt Mensch. Wir liegen ihm am Herzen. Er hat einen Weg mit uns, trotz der Fehler, die die Menschheit gemacht hat. Und das sind wahrlich nicht wenige. Trotz unseres Versagens in dieser Welt, trotz unserer menschlichen Ungerechtigkeit, unserer Grenzen, die wir nun mal als Menschen haben, geht Gott weiter seinen Weg mit den Menschen. Das wird hier deutlich. Er hat sich festgelegt durch sein Handeln in Jesus Christus. An Weihnachten wird deutlich, es gibt Hoffnung. Da geht noch was. Es ist nicht alles verloren. Es ist nicht alles dunkel. Es macht Sinn, dass wir Hoffnung haben, denn Gott macht weiter. Gott will mit seinen Menschen zusammen sein. Das hat sich nicht geändert. Das bleibt sein Herzensanliegen. Und ich will noch nicht mal sagen, er möchte das. Das ist vielleicht zu schwach ausgedrückt. Gott will das. Er will mit Menschen zusammen sein. Und zwar so weit zusammen, dass sein Plan über unser jetziges Leben hier auf der Erde hinausgeht. Jesus ist gestorben, wurde vom Tod auferweckt und hat neues Leben. Und so ein neues Leben sollen wir auch haben, sodass wir in völliger Gemeinschaft mit Gott leben können. Das ist Grund zur Hoffnung. Ergibt sich daraus der Gedanke, wenn Gott das für die Menschheit tut, dann gibt es auch Hoffnung für mich persönlich. Wenn Gott schon so einen Weg geht, um zu zeigen, ich habe weiterhin an den Menschen Interesse, dann gibt es Hoffnung für jeden einzelnen Menschen. Wir haben Hoffnung nicht, weil einer auf die Schulter klopft und sagt, naja, das wird schon wieder, ist noch immer gut gegangen. Nein, unsere Hoffnung ist in Jesus Christus begründet, in dem, was Gott getan hat. Das ist die Grundlage und die bleibt bestehen, egal wie unser Leben aussieht. Und wir gehen ja jetzt so langsam auf das neue Jahr zu. Und da gibt es sicherlich vieles, auf das wir uns freuen, aber vielleicht auch manches, das uns Angst macht, das unsicher macht, weil wir nicht wissen, wie wird das werden im neuen Jahr. Wir erleben in unserer Welt Situationen, die uns schon mal die Hoffnung rauben können, die uns hoffnungslos machen. Und unsere Hoffnung ist auch nicht darauf gerichtet, dass die Welt an sich besser wird durch uns Menschen. Unsere Hoffnung ist nicht auf unseren Reichtum oder auf unseren materiellen Besitz gerichtet oder auf das, was wir erreichen können als Menschen. Wir schaffen das. Wenn wir uns nur genug anstrengen, dann lohnt es sich, Hoffnung zu haben. Oder auf unsere Menschlichkeit, auf unsere Religiosität, auf die Politiker. Unsere Hoffnung ist dadurch begründet, dass Gott handelt und dass er weiterhin handelt. Und dass er an uns handelt, an jedem einzelnen Menschen. Unsere Hoffnung ist auf etwas gerichtet, das außerhalb der menschlichen Möglichkeiten liegt. Und deshalb haben wir, ich sag mal, himmlische Hoffnung, keine menschliche Hoffnung. Die Hoffnung ist ja ein bisschen paradox, also widerspricht sich selber im Kern. Sie rechnet fest mit etwas, mit dem man aber nicht wirklich rechnen kann, weil wir nicht über Gott verfügen können. Wir wissen nicht, wie Gott konkret eingreifen wird, wenn wir in Not sind. Gott ist nicht wirklich berechenbar. Wir haben nur die grundsätzliche Hoffnung, dass Gott handeln wird. Wir wissen nicht, wie er das macht und was er überhaupt noch für uns bereithält. Weder jetzt in den letzten Tagen des alten Jahres noch im neuen Jahr. Aber so ist die Hoffnung. Sie ist nicht konkretisiert auf eine bestimmte Lösung eines Problems, auf ein bestimmtes Zukunftsbild. Das und das muss werden. Die christliche Hoffnung setzt auf Gott. Darauf, dass er handelt, auf seinen Schutz, auf seine Hilfe, auf sein Eingreifen, mit der Offenheit, dass wir das nicht verfügen können, wie Gott das macht. Hoffen heißt ganz konkret, mit Gutem zu rechnen. Auf Gott hoffen heißt, von Gott Gutes zu erwarten. Das ist kein tröstender Traum, der die Gegenwart und die Not, die wir ja auch haben, vergessen lässt und so sagt, na komm, ist nicht so schlimm. Sondern es ist eine Einstellung, die klar und deutlich wahrnimmt, da gibt es auch dunkle Stunden. Aber da ist Licht bei Gott. Gott hat noch andere Möglichkeiten. Licht für unsere persönlichen begrenzten Situationen, für verkorkste Beziehungen, für verfahrene Lebenslagen. Die Hoffnung ist nicht das Gefühl, naja, es wird schon irgendwie vielleicht gut gehen, sondern sie ist die bewusste Entscheidung, mit Gott zu rechnen. Damit zu rechnen, dass er Gutes tut für uns. Die beiden Alten, Simeon und Hanna, die halten an ihrer Hoffnung fest. Sie vergessen nicht, was Gott verheißen hat. Sie rechnen ständig mit Gottes Gegenwart und mit seinen guten Gaben. Für das Volk, für die Menschen und auch für sich persönlich. Lasst uns so hoffen. Auch wenn wir noch nicht so alt sind wie Simeon und Hanna. Lasst uns hoffende Menschen sein. Lasst uns damit rechnen, dass Gott Gutes tut für die Menschen dieser Welt und für uns persönlich. Amen.